Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Der Papa sagt zu Julian, 3 Jahre alt: Julian, räum doch mal dein Zimmer auf. Julian: Dafür habe ich jetzt überhaupt keine Zeit. Etwas später: Julian, nachher machen wir zusammen Musik. Ich spiele Klavier und du spielst auf den Töpfen Schlagzeug. Julian sagt: Oh ja, da habe ich ganz viel Zeit dafür. Etwas später: Papa, was ist denn eigentlich Zeit? Über den Himmel reden ist gar nicht so einfach. Über etwas reden, wo man gar nicht genau weiß, was ist es eigentlich. Wenn bei uns in der City Church eine neue Predigtreihe konzipiert wird, dann gibt es zu jeder Predigt oder zu jeder Überschrift eine kleine Beschreibung. 2, 3 Sätze, vielleicht eine Bibelstelle. Und die Prediger kriegen dann die Aufgabe: Okay, da draus mach was, das ist dein Thema, mach eine Predigt. Und bei der Predigt von heute beginnt die Beschreibung so: Diese Predigt beschreibt den Himmel. Ja, scheinbar unmögliche Aufgabe. Und es war auch so, ich habe für diese Predigt mehr gelesen als jemals für eine andere Predigt. Ich war auch erstaunt: Hey, wow, da kann man ja wirklich einiges mehr sagen, wie ich bisher dachte, mit so: Hey, es wird einfach nur toll, damit wollte ich mich einfach nicht so zufrieden geben. Und ich habe auch entdeckt, dass es viel mehr Bibelstellen gibt, als ich bisher dachte. Man liest das so weit drüber, so leicht drüber, aber da ist doch wirklich einiges rauszuholen aus dem Thema. Genau. Die Frage ist: Wie kann man überhaupt was über den Himmel wissen? Wie kann man drüber reden und inwiefern macht es überhaupt Sinn, über den Himmel zu reden? Ein Mann, der im Zweiten Weltkrieg in der Nähe von Stalingrad stationiert war, erzählt 20 Jahre später, wie das damals war, wie ich das alles ertragen musste. Diese Kälte, diese Einsamkeit, diese Schmerzen, diese Angst. Wie viel leichter hätte ich das doch alles ertragen, wenn ich gewusst hätte, wie es heute, wie es 20 Jahre später aussieht. Meine Frau, meinen Kindern, im Haus, ohne Sorgen, einfach glücklich. Die Sicht für die Zukunft oder das Wissen, wie es am Ende aussehen wird, erleichtert, die Gegenwart zu nehmen. Gerade schwierige Situationen sind viel leichter zu ertragen, wenn ich weiß, wie das Ganze aussieht. Christina und meine Frau und ich, wir lesen zurzeit zusammen ein Buch. Und so nach einigen Seiten oder so nach einem Viertel, den wir gelesen haben, haben wir gedacht: Hey, das ist... Man hält es fast nicht aus, so eine Spannung, die da in dem Buch vorkommt. Und wir konnten es einfach nicht lassen, ganz nach hinten zu blättern und die letzten paar Seiten mal durchzugucken, wie es denn überhaupt ausgeht. Danach war es gar nicht mehr so schlimm. Was können wir vom Himmel wissen? Wir haben da so unsere Vorstellung, oder es gibt auch so volkstümliche Vorstellungen. Hier im Freistaat Bayern hat man eine ganz besondere Beziehung zu Aloysius, Engel Aloysius. Ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Thoma heißt es, gell? Ludwig Thoma, danke. Spielt von eben so einem Bayer, ein Münchner, ein Hofbräuhausgänger. Der kommt in den Himmel, kriegt eine Harfe verpasst, kriegt den Tagesablauf erklärt. Von morgens 8 Uhr bis mittags 12 Uhr frohlocken. von mittags 12 Uhr bis abends 18 Uhr Hosianna singen. Der Aloysius ist alles andere als begeistert. Er wünscht sich doch so sehr, einfach nur in seinem Hofbräuhaus zu sitzen, beim kühlen Maß Bier. Ja, so manche Vorstellung vom Himmel, Ewigkeit, schon allein das Wort, das drückt doch pure Langeweile aus. Wie kann man das nur ertragen? Ein paar Bilder, die ich dabei habe. Zuerst zwei, die im Kindergarten gemalt worden sind. Das erste einfach ein paar Menschen, zwei tanzen, zwei umarmen sich. Die anderen zwei, ich weiß gar nicht genau, reden oder beten miteinander. Ich glaube, sie reden einfach nur. Ein anderes Bild. Ich kann es gar nicht so genau deuten. Ich glaube, es soll einfach einen glücklichen Menschen ausdrücken. Wie sich Kinder Himmel vorstellen. Noch ein anderes Bild, das kam allerdings nicht aus dem Kindergarten. Das stammt von einem Mann, den ich unter dem Namen Onkel Albert kenne. Ja, ist so ein bisschen ein Bild aus der Bibel, das neue Jerusalem. Hier steht es quasi mitten in der alten Welt mit verschiedenen Götzenbildern oder Dingen, die sich Menschen erschaffen haben, die alles andere als Gott gewollt sind. Genau. Ich habe vor knapp 2 Wochen eine Mail geschrieben an circa, ich weiß nicht genau, 250 Leute, dass sie mir ein Bild malen sollen, wie sie sich den Himmel vorstellen. Vielleicht fühlt sich jetzt so manche angesprochen, oh Mann, ich wollte eigentlich und so. Ja, diese 3 Bilder, die ich allesamt von meiner Frau bekommen habe, waren das Ergebnis, sonst kam nichts. Ich glaube, das zeigt ein bisschen, es ist gar nicht so einfach, sich den Himmel vorzustellen. Man hat vielleicht irgendwie Gedanken, aber so, ja, so ziemlich unfertig. Wie könnte das so alles aussehen? Ein bisschen, was auch so reinspielt in unsere Gedanken oder in die Gedanken, wenn man irgendwelche Leute auf der Straße oder Bekannte fragt, wie sie sich den Himmel vorstellen, sind sogenannte Nahtoderfahrungen. Leute, die fast gestorben sind, die vielleicht mal kurz klinisch tot waren, rehabilitiert waren oder die es einfach nur irgendwie so träumten, als würden sie gerade sterben oder kurz dachten, haben irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Träume, irgendwelche Bilder, die sie sehen. Und sagen dann, hey, ich glaube, ich war in diesem Moment tot. Das, was ich da gesehen habe, war vielleicht das Jenseits, das, was nach dem Tod kommt. Und dann musste ich doch wieder zurück. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich mit solchen Aussagen anfangen soll. Sicher sind es oft Träume, ist oft auch psychologisch erklärbar. Die Wissenschaft versucht es auch irgendwie zu deuten. Eine ganz besondere Nahtoderfahrung sehen wir in dem folgenden Clip, nämlich von Scrat.
I saved you, little buddy.
Ja, auch eine Nahtoderfahrung, einfach die Vorstellung, was wär die Erfüllung all meiner Träume. Für mich wäre es jetzt weniger eine Haselnuss, aber okay, so sind die verschiedenen Wünsche. Der Arthur hat vor 2 Wochen gepredigt über die Auferstehung und so in ein paar Schritten dargelegt, dass es eigentlich schwieriger ist, nicht an die Auferstehung zu glauben, als an die Auferstehung zu glauben. Von daher eben heute auch die Frage, was sagt die Bibel zu dem ganzen Thema? Wenn ihr vor 2 Wochen nicht da wart, hört euch die MP3 an oder schaut euch das Video auf der Homepage an, www.citychurch.de. Dann wisst ihr schon mal, okay, es gibt wirklich eine Auferstehung und heute geht es eben darum, wie sieht das Ganze aus. Die Aussagen in der Bibel, wie gesagt, es sind relativ viele. Allen voran ist eine sehr bekannte Stelle aus der Offenbarung. Werden oft einfach als Bilder interpretiert, als Metaphern. Und teilweise ist es sicher so, da merkt man das auch ganz eindeutig, weil man auch mit den Aussagen gar nichts anfangen könnte, wenn man die jetzt wörtlich nimmt. Aber ich glaube, wir neigen dazu, Aussagen über den Himmel viel zu schnell als Metaphern zu interpretieren, die nicht unbedingt so gemeint sind. Das kommt davon, weil unsere Vorstellungen vom Himmel immer sehr schnell in die immaterielle Richtung abdriften, in eine rein auf eine rein geistige Ebene, körperlos. Das ist aber nicht das Bild, das die Bibel malt. Die Bibel sieht Leben, auch nicht lebendiges Leben, abgekoppelt von einem Körper, sondern die Bibel redet immer von einer Auferstehung, von einem neuen Körper. Dass es unsere Vorstellungen immer so in die geistige, immaterielle Ebene abdriften, hat viel mit der Geschichte zu tun. Das kommt schon von Plato und hat sich dann durch die Weltgeschichte so durchgezogen. Und man dachte damals, alles Materielle, Körper und auch alles, was wir sehen, ist schlecht. Und das Geistige ist gut. Ist auch manchmal verständlich, dass man es so interpretiert, weil man dann immer wieder merkt, wo Schlechtes in dem Ganzen ist, wo unsere Grenzen stecken und wir mit unserem Körperlichen einfach nicht so weit kommen oder mit dem Materiellen nicht so weit kommen, wie wir von den Gedanken kommen würden. Wir stellen uns oder wir haben die Vorstellung, wir wissen, es könnte besser sein. In unseren Gedanken auf jeden Fall, aber wir merken, in der Realität klappt es nicht. Und daher oft die Vorstellung, der Himmel kann nicht so materiell sein, wie wir unsere Umwelt kennen. Aber wie gesagt, der Gedanke ist eigentlich nicht biblisch. Das einzige Biblische an dem Ganzen ist, dass in unserer heutigen Zeit, wie wir gerade leben, wirklich diese Perfektion, die wir uns wünschen, nicht möglich ist. Jetzt zu der bekannten Offenbarungsstelle, die ich gerade erwähnt habe, aus Offenbarung 21. Die Offenbarung wird manchmal so, oder manche Leute sehen es so, Offenbarung, weiß nicht, kann nicht so viel damit anfangen, weil eben auch sehr viele Bilder, Metaphern erzählt werden. Die Stelle, die ich hier vorlese, steht aber jetzt nicht ganz losgelöst in der Bibel. Eine ganz ähnliche Stelle, auch von einem neuen Himmel, einer neuen Erde, kommt auch in Jesaja Kapitel 65 vor, also könnt ihr ruhig mal nachlesen. Und dann vielleicht auch mal die Parallelstellen aufschlagen, die da noch so in der Bibel oft dabei stehen. Empfiehlt sich. Genau, der Text aus Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir: Schreib auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch: Es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Lass ein paar Verse aus. Dann kam einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen mit den sieben Plagen getragen hatten, und sagten zu mir: Komm mit mir, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Braut steht in der Bibel oft für die Gemeinde, für die Kirche. Lamm steht für Jesus. Die Braut, die Frau des Lammes. Da nahm er mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war ganz von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und funkelte wie ein kostbarer Edelstein. Ich lasse wieder ein paar Verse weg. Die 12 Tore bestanden aus 12 Perlen, jedes Tor aus einer einzigen Perle, und die Hauptstadt war reines Gold, so klar wie Glas. Kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr, Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Und die Stadt brauchte keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt. Und das Lamm ist ihr Licht. Die Völker der Erde werden in ihrem Licht leben, und die Könige der Welt werden kommen und ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen. Ihre Tore bleiben geöffnet, denn es gibt dort keine Nacht mehr. Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Nichts Unreines wird hinein dürfen, auch niemand, der Götzendienst treibt und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Eine neue Stadt, also eine neue Himmel, eine neue Erde und ein neues Jerusalem, das hier dargestellt wird. Zu dem letzten Vers, nichts Unreines wird hinein dürfen. Hört euch die Predigt von letzte Woche an, oder die meisten waren auch da, als es um die Hölle ging. Also die Bibel zeigt immer sehr eindeutig, es gibt nicht nur diesen Himmel, sondern es gibt eben auch diesen anderen Weg. Und unsere Aufgabe ist es, während unserem Leben zu entscheiden, einen Weg zu gehen, der eben im Himmel oder auf der Hölle dann sein Ziel haben wird, enden wird. Ja, diese Bibelstelle aus der Offenbarung zeigt ein schönes Bild, viele Symbole, wie die Edelsteine, gerade auch in den Stellen, die ich weggelassen habe, werden viele Edelsteine benannt, wie kostbar eben diese Stadt aussieht. Und dann aber auch eben solche Aussagen, die auch für unsere Gedanken sehr leicht zu fassen sind, die wirklich genau die Dinge ansprechen, die uns in unserem jetzigen Leben auf der Erde stören. Gott wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Das Schlechte, das, was uns hier auf dieser Erde stört, wird wirklich vergangen sein, und es wird was völlig Neues kommen, so wie sich Gott es ursprünglich gedacht hat, wie Leben, gutes Leben, wie die Schöpfung wirklich aussehen kann. Ein neuer Himmel, neue Erde, auferstandene Menschen ohne das Alte, das Schlechte, das die Schöpfung kaputt gemacht hat. Sehr interessant fand ich, dass in dem Kapitel 21 und 22 der Offenbarung, also quasi die letzten zwei Kapitel der Bibel, sind es, manche Parallelen auftauchen zu den ersten zwei Kapiteln der Bibel, der Genesis, im ersten Buch Mose. In diesen ersten zwei Kapiteln wird die Schöpfung beschrieben und den Anfang von Adam, Eva, den ersten Menschen, bevor die Sünde in die Welt kam, bevor Adam und Eva die erste Sünde getan haben. Da wird am Anfang ein sehr perfektes Bild der Schöpfung gemalt, Und dann in der Folge, also nach den zwei Kapiteln dann beschrieben, dass eben die Sünde in die Welt kam und dass mit der Sünde nicht nur die Menschen belastet sind, sondern die ganze Schöpfung belastet wurden und ja unter einem Art Fluch steht. In Bezug auf Sünde und die Menschen spricht die Bibel von der Sklavheit, Sklavenschaft unter der Sünde. Dass die Menschen Sklaven sind unter der Sünde und auch, dass die Schöpfung, die Natur darunter leidet unter der Sünde. Genau, die Parallelen von den ersten zwei und den letzten zwei Kapiteln der Bibel, von Genesis und Offenbarung. Ich habe hier eine kleine Tabelle, die immer so Parallelen mal gegenüberstellen sollen. Bei Genesis die Schöpfung von Himmel und Erde, Offenbarung, neuer Himmel, neue Erde. In Genesis die ersten Menschen, in der Offenbarung die Auferstehung der Menschen. In Genesis Gott besucht die Menschen im Garten. Gott redet mit Adam und mit den Menschen, mit Eva. In der Offenbarung, Gott wohnt bei den Menschen. Genesis gibt es noch keine Sünde. Offenbarung gibt es keine Sünde mehr. Dazwischen, wie gesagt, steht der Mensch unter der Sünde. Als ist der Mensch ein Sklave der Sünde. Genesis steht im Paradies der Baum des Lebens. Und auch in der Offenbarung im Neuen Jerusalem steht der Bauch des Baum des Lebens. ja. In Genesis werden die Menschen sind die Menschen nackt, sie haben noch keine Kleidung an, sie schämen sich nicht voreinander, sie sind nackt in Unschuld. In Genesis werden die Menschen beschrieben als bekleidet mit Gerechtigkeit. In Offenbarung werden sie beschrieben als bekleidet mit Gerechtigkeit. Also so manche Parallelen, die zeigen, was Gott am Anfang sehr perfekt und sehr gut erschaffen hat, wird am Ende wiederhergestellt werden. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Sehr bekannter Vers aus Genesis. Gott schafft Himmel und Erde, schafft Tiere, Menschen, guckt sich alles an und sagt, sehr gut. Was die Menschen mit ihren Gedanken an eine immaterielle Zukunft, an einen immateriellen Himmel rein geistig, eigentlich ausdrücken, heißt, Gott würde sein ursprünglich sehr gutes Werk selbst verwerfen. Aber das tut er nicht. Das ist nicht die Aussage der Bibel. Nicht nur der Mensch wird auferstehen, sondern es wird eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Gott verwirft sein Werk nicht, sein gutes Werk, seine Schöpfung, sondern er erneuert die Schöpfung. Es wird was wirklich Gutes. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird kein Leid mehr geben. Eine erlöste Schöpfung. Erlösung ist viel umfassender, als dass Gott unsere Seelen rettet. Es ist auch umfassender, als nur die Menschen zu retten. Erlösung ist viel umfassender. Ein sehr guter Gedanke, den ich von Thomas von Aquin gehört habe, der sagt, hey, wenn man die Natur anschaut, kann man allein durch das Tolle, was man sieht, Gott anbeten, Gott dafür loben. Warum sollte Gott das Gute einfach wegnehmen? Wenn wir im Himmel Gott anbeten, warum nicht auch einfach durch das, dass wir die tolle Schöpfung sehen? Der auferstandene Mensch. Dass der Mensch wieder einen neuen Körper bekommt, der Gedanke ist für viele ein bisschen schwierig. Und ich muss auch sagen, der Körper wird ein anderer sein, als den wir bisher haben. Paulus beschreibt es so, dass unser jetziger Körper, der verwesliche Körper, wie ein Same in die Erde fällt. und etwas Neues daraus hervorspringt, ein neuer Körper. Es ist auch ein Körper, aber er wird in manchem etwas anders sein. Auch wenn man in der Bibel nachliest, wie das war, als Jesus schon auferstanden war, merkt man, manches ist nicht so wie vorher oder ist so wie bei den anderen Menschen. Jesus taucht plötzlich in einem Raum auf, der eigentlich verschlossen war. Wenn man manche Geschichten liest, bekommt man den Eindruck, Jesus war an zwei Stellen gleichzeitig. Der Körper wird ein anderer sein, aber es wird ein Körper sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Vorstellung, einen besseren Körper zu bekommen, gar nicht so abwegig. Steht mal alle auf, die älter als 30 sind. Okay, und von denen, die jetzt stehen, setzen sich mal alle hin, die sich nicht vorstellen können, dass ihr Körper fitter sein könnte als der, den sie jetzt gerade haben. Also alle, die jetzt noch stehen, müssen sagen, mein Körper ist das Beste, was ich jemals hatte. Ich war noch nie so fit wie jetzt gerade. So, ich sehe es nicht genau, sollte jetzt noch irgendjemand stehen, sage ich herzlichen Glückwunsch. Alle anderen, ihr seid mein Beleg dafür, es gibt einen besseren Körper als den wir jetzt gerade haben. Der Mensch wird auferstehen, wir werden auferstehen und werden einen neuen Körper haben. Und was eben noch neu wird, die neue Gottesbeziehung, die intensivere Gottesbeziehung. Jeder, der Christ ist, der wirklich sein Leben mit Gott lebt, kennt diese Momente, wo man Gott wirklich intensiv erlebt. Das mag in der Anbetung sein, das mag in gewissen Momenten sein im Gebet, das mag manchmal auch sein, wenn man in der Natur ist und einfach Gottes tolle Schöpfung erlebt, oder das mag sein, wenn jemand anders was erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Und man spürt plötzlich so ein kleines Stück Ewigkeit, ein kleines Stück Himmel. Viele von euch kennen diese kurzen Momente. Was wäre, wenn es nicht mehr nur Momente sind, sondern es andauernd so sein wird? Damit meine ich keinen Moment, der stehen bleibt, dass aus einem kleinen Moment eine Ewigkeit wird, sondern dass wir komplett und immer genau das spüren, was wir in diesem Moment spüren. Dass wir die Nähe Gottes spüren, dass wir die Größe Gottes spüren, die Herrlichkeit Gottes. Dass wir plötzlich spüren, ja, das ist Ewigkeit, das ist Herrlichkeit. Kannst du dir das vorstellen, dass es nicht nur so kleine Momente sind, sondern wirklich dauerhaft bleibt? Wir werden Gott sehen. Gott wird bei den Menschen wohnen und wir werden ihn sehen. Nicht kurze Momente, sondern andauernde, intensive Beziehung. Wie liegt man gerade von der Zeit? Ich höre dich nicht. Oh, okay. Ja, auf den Himmel warten war die ursprüngliche Überschrift der Predigt. Und ja, das ist jetzt die Frage. Was heißt es, auf den Himmel warten? Vor allem mit dem Fragezeichen hinten dran. Das heißt, soll ich auf den Himmel warten oder soll ich nicht warten? Meine Empfehlung, ja, wartet erstmal. Sorgt nicht dafür, dass ihr möglichst schnell in den Himmel kommt. Die Frage, die wirklich hinter diesen Worten steckt, ist, soll ich mich auf den Himmel freuen? Kann ich mich auf den Himmel freuen oder... Ja, bleibe ich an den Vorstellungen hängen, wie Engel Aloysius, der sagt, oh, wäre ich doch nur wieder im Hofbräuhaus. Das Interessante ist, dass auch Paulus mal diese Gedanken ausdrückt, ja, diesen Zwiespalt. Auf der einen Seite die Erwartung, hey, im Himmel wird's wirklich toll. Auf der anderen Seite aber auch, ich habe hier auf der Erde wirklich noch eine Aufgabe. Es ist gar nicht so schlecht, wenn ich noch ein bisschen da bleibe. Ich kann hier Gutes bewirken. Es ist ein sehr bekannter Bibelvers oder einigermaßen bekannter Bibelvers, Luther-Übersetzung. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich möchte mal den größeren Kontext vorlesen aus einer anderen Übersetzung, aus Philipper 1. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich immer unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Wenn ich dann zu euch zurückkomme, werdet ihr sogar noch mehr Grund haben, stolz davon zu erzählen, was Christus für mich getan hat. Also Paulus ist gern auf der Erde und er sieht total gern, es macht ihn froh zu sehen, was er für Jesus bewirken kann. Wie er sich einsetzt, wie er standhaft bleibt, wie er sich nicht unterkriegen lässt von Leuten, die gegen Gott sind und sieht, was dadurch wächst und dass noch mehr Menschen Gott kennenlernen. Gott sieht, es ist wirklich gut, dass er auf der Erde ist. Und trotzdem hat er auch den Blick für die Ewigkeit und weiß, hey, wenn das hier alles vorbei ist, es wird noch besser, es wird noch viel besser. Also auf den Himmel warten heißt auch ein bisschen Geduld haben, die kleinen Momente des Himmels schon hier auf der Erde zu suchen, aber sich zu freuen auf das, was noch kommen wird. Stell dir vor, ein Bekannter nimmt dich mit auf eine Party. Du triffst einige Leute, bekannte Leute, du hast ein paar nette Gespräche. Es läuft eine nette Musik, es gibt ein paar Häppchen, die sind echt okay. Und du denkst dir, ja, irgendwie ganz nett hier. Aber, na, so der Burner ist es noch nicht. Aber, na, mal warten, mal noch eine Stunde. Vielleicht kommt noch Stimmung auf, vielleicht entwickelt sich noch was. Aber dann sagt dein Bekannter, hey, wir müssen los, ich bring dich nach Hause. Und du denkst dir, oh, scheiße, zu früh von der Party gehen ist immer blöd. Vielleicht habe ich das Beste, was noch kommt, dann verpasst. Naja, dein Bekannter bringt dich heim. Setzt dich daheim ab, auf dem Weg zur Tür, du kommst dir einsam vor, bedauerst dich selbst, schließt die Wohnungstür auf, knipst das Licht an, und plötzlich Überraschung! Und du schaust in lauter lächelnde Gesichter, lauter Freunde sind da, du riechst schon dein Lieblingsessen, der Tisch ist gedeckt. Du siehst einige Freunde, die du schon ganz lange nicht mehr gesehen hast. Nach und nach kommen auch einige von der anderen Party, genau die Leute, mit denen du dich am besten verstanden hast. Und du merkst, oh Mann, das hier ist die wirkliche Party. Wie viel hättest du nur verpasst, wenn du auf der anderen geblieben wärst? Paulus sagt, unser eigentliches Zuhause ist im Himmel. Wir sind hier, aber unser eigentliches Zuhause ist da, ist bei Gott. Und da wird mal die wirkliche Party stattfinden. Ich glaube, wir können uns freuen auf die große Party. Hier ist es ganz nett und wir können so manches Schöne erleben, aber das wirklich Tolle, das wird noch kommen. Ein paar Zeilen, die ich von Joni Erickson noch vorlesen werde. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Hörst du das Seufzen im Wind? Hörst du das schwere Schweigen in den Bergen? Spürst du die rastlose Sehnsucht im Meer? Kannst du es in den traurigen Augen eines Tieres erkennen? Es kommt etwas Besseres.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.